der Sohn, der Messias, der versprochene Retter, der Heiland sozusagen angekündigt wird. Und der Heilige Geist ist auch am Werk, am Geschehen. Das heißt im Grunde genommen, die ganze Dreieinigkeit Gottes ist hier am Wirken. Der Herr kommt. Ja, er ist bereits einmal gekommen und er wird wiederkommen, so wie er es vorhergesagt hat. Das heißt, wir feiern in der Adventszeit immer dieses Erwarten des Kommens des Herrn. Und Adventszeit heißt auch das Warten. Das Warten, dass der Herr Jesus wiederkommt. Und so haben wir hier in diesem Text eine zweideutige Ankündigung. Einmal das Kommen Jesu als dem Messias auf Erden, was wir bald feiern werden an Weihnachten, aber dann auch das zweite Kommen unseres Herrn, worauf wir als Gläubige, ja, worauf die ganze Schöpfung wartet. Und so gibt es hier zwei Stellen oder beide Kommen Jesu werden hier angesprochen. Und ich möchte mit euch die ersten paar Verse aus Jesaja 61 lesen. Da heißt die Überschrift, die gute Botschaft für die Unterdrückten. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn. Mal soweit der Text. Die ersten zwei Verse in diesem Kapitel. Oder, ja. Hier werden zwei Gründe genannt, die sich auf das Mich beziehen. Nicht auf den Messias, ja auf Jesus. Die erste Verbindung zwischen der Salbung und dem Heiligen Geist weist auf Jesus hin. Das heißt, die beiden ersten Könige Israels, Saul und David, wurden nach der Salbung mit Öl vom Heiligen Geist gesegnet und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist für eine Aufgabe, die Gott vorhergesehen hatte. Und wir sehen hier, dass das Gleiche mit dem Messias passiert, der da kommen wird. Und wir lesen in Matthäus Kapitel 3, Vers 16 und 17, dass Jesus auf ähnlicher Weise angekündigt wurde. Er wurde gesalbt mit Öl und der Geist Gottes war auf ihm. Wir wissen bei der Taufe Jesu, da heißt es, und der Geist kam wie auf eine Taube auf ihn. Dies ist mein geliebter Sohn, sprach die Stimme. Auch hier sehen wir, Messias heißt auf Hebräisch der Gesalbte Gottes. Der von Gott Gesandte. Und so war die Ankündigung Jesajas das Kommen des Messias, des Retters, des Heilands. Die Ausrüstung des Knechtes Gottes, ja des Messias, war im Grunde genommen durch den Heiligen Geist geprägt. Seine Hauptaufgabe war zu trösten, zu ermuntern, Freiheit vermitteln und auch das Gnadenjahr des Herrn vorzubereiten. So lesen wir es hier in den ersten zwei Versen. Und der Hintergrund dieser Stelle kommt im Grunde genommen aus 3. Mose Kapitel 25. Alle sieben Jahre sollte Israel ein Sabbatjahr einhalten und das Land ruhen lassen. Also nicht nur ein Sabbattag alle sechs Tage einzuhalten, wo der Mensch sich ausruhen sollte, sondern auch ein Sabbatjahr für das Land. Also nach sieben Sabbatjahren, das heißt nach 49 Jahren, sollten sie das 50. Jahr, ein Jubeljahr, ein Gnadenjahr feiern. Das heißt, Gott war darauf bedacht, dass nicht nur der Mensch sich in regelmäßigen Abständen erholen sollte oder zur Ruhe kommen sollte, sondern es sollte auch die Schöpfung, die Erde, sich regenerieren können. Das heißt, das Land sollte auch zur Ruhe kommen. Und so lesen wir noch weiter, dass das gesamte Land wurde an die ursprüngliche Besitzer zurückgegeben. Die Sklaven wurden befreit und jeder konnte noch einmal ganz neu anfangen. Das heißt, jeder hatte eine zweite Chance im Leben. Je nachdem, wo er und welchen Alter er war. Und auf diese Weise sorgte der Herr dafür, dass die Wirtschaft ausgewogen blieb und die Reichen daran gehindert wurden, die Armen auszubeuten. Das soweit mal ein kleiner Hintergrund zu dem, wovon hier gesprochen wird ein Gnadenjahr, ein Jubeljahr. Wenn du dich Christus als dein Heiland anvertraut hast, lebst du bereits heute in einem Jubeljahr. Du bist aus der Knechtschaft der Sünde befreit worden und dein geistlicher Bereich befindliche Schuld gegenüber dem Herrn ist bezahlt worden. Statt dich in Asche und Trauer zu kleiden, bist du ein Königskind gemacht worden. Jesus ist gekommen und hat uns befreit von dieser Knechtschaft der Sünde. Und die wir sozusagen Jesus als unseren Herrn und Heiland aufgenommen haben, da hat in geistlicher Form dieses Jubeljahr oder Gnadenjahr bereits diese Befreiung stattgefunden. Und das dürfen wir feiern, denn wir haben auch bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung den Heiligen Geist empfangen und sind vom Geist gesalbt worden. Was zu tun? Zu verkündigen. Genauso wie hier es beschrieben wird, das Kommen des Messias, er wird kommen und er, der Gesalbte, wird voll des Heiligen Geistes sein. Der Geist des Herrn wird ruhen auf ihn und er wird die gute Botschaft verkündigen. Und das ist in gewisser Hinsicht auch unsere Aufgabe, die wir zu Jesus Christus gehören. Unser Befehl oder unser Ruf. Die zweite Aufgabe dieses Gesalbten ist die gleiche wie Jesus, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die Verkündigung zu heilen und zu befreien. Als Jesus diese Stelle zitierte im Lukas-Evangelium, wo er in Nazareth in der Synagoge war, ist es erstaunlich, dass Jesus hier beim Zitieren ein gnädiges Jahr plötzlich aufhört. Und ich frage mich, warum? Warum hat er hier Stopp gemacht und nicht weiter zitiert, was in Jesaja steht? Bei seinem ersten Kommen war Jesus Aufgabe zu erfüllen, die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die gebrochenen Herzens haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen werden. Eine Botschaft der Befreiung. Eine Botschaft, die Hoffnung gibt. Eine Botschaft, die Halt in Leben gibt, auch in Zeiten der Krise. Eine Botschaft, die Rettung bringt. Jesus ist gekommen, um zu befreien von der Schuld, von Sünde, von Süchten, von Drogen, von Krankheiten. Das ist hier gemeint. Und das hat bereits stattgefunden. Vor 2000 Jahren. Jesus kam auf dieser Welt. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, Jesus hat nichts anderes getan, als verkündet die frohe Botschaft, den Menschen Hoffnung gegeben. Er hat die Menschen geheilt und er hat Gefangene, die von bösen Geistern gefangen waren, befreit. Das Wort Gottes, was hier durch Jesaja angekündigt wurde, ist in Erfüllung gegangen. Der erste Teil ist bereits in Erfüllung gegangen. Das heißt, wir sehen hier auch eine Bestätigung, dass das, was Gott vorhersagt, eintreffen wird. Und das gibt uns Halt. Das gibt uns Hoffnung. Das gibt uns Glauben. Viele Menschen in der heutigen Zeit wissen damit nichts mehr anzufangen. Sie leben ohne Gott und haben ihn in den Randbereich ihres Lebens eine Art Notunterkunft errichtet. Nach dem Motto, mir geht's schlecht, dann schreie ich zu Gott, lieber Gott, hilf mir doch. Und wenn es mir wieder besser geht, dann beachte ich ihn kaum. Sie würden nicht auf die Idee kommen, dass sie Sünder sind und dass sie Rettung brauchen, dass sie sich für gerecht und gut halten. Ja, ich habe niemandem was Böses angetan. Warum brauche ich den Messias? Warum brauche ich Rettung? Ich habe keinen ermordet. Ich habe keinen das Haus weggeklaut oder sonstige große Sünde getan. Die paar Notlügen, das passt schon. Der Herr wird ein Auge zudrücken und wird dann schon gnädig sein. Aber ich glaube, sie haben nicht verstanden. Nicht verstanden, dass Jesus gekommen ist, um uns ewiges Leben zu schenken. Um uns zu befreien von aller Schuld, von aller Sünde, von ja, der Gefangenschaft. Manche bekommen eine Ahnung davon, bleiben aber auf halbem Wege stehen. Warum? So wie der Nachbar zu mir sagte, schau dir die Kirchen an. Schau dir das Bodenpersonal an. Sie liefern kein gutes Zeugnis. Wie soll ich da an dieser Botschaft glauben? Und ich denke, zum Teil hat er recht. Wir als Bodenpersonal, wir als Christen in diesem Land oder die sich als Christen nennen, liefern kein gutes Zeugnis immer ab. Ein reuiger Sünder oder Steuersünder soll einmal auf eine Idee gekommen sein. Er schickte einen Umschlag mit Geld und einen anonymen Schreiben an das Finanzamt. Und darin war zu lesen, anbei ein Teil meiner Steuerschuld, wenn ich kommende Nacht wieder nicht schlafen kann, erhalten Sie mehr. Ich weiß nicht, ob das Finanzamt noch mehr erhalten hat oder nicht. Sehr groß scheint die Gewissheitsnot jedenfalls nicht gewesen zu sein. Und für solche Menschen ist diese tröstende Botschaft nicht gedacht. Mit ihnen muss Gott zuerst einen Weg gehen, damit sie ihren geistlichen Zustand erkennen und wissen, dass auch sie großen Bedarf auf den Heiland, ja auf Rettung brauchen, ja, notwendig ist. Wir als Christen haben eine gute Botschaft zu verkündigen. Von Heil, von Befreiung. Und das ist Adventszeit. Ich finde die Adventszeit und Weihnachtszeit einer der schönsten Zeiten im Jahr, wo ich ganz offen und leicht, ganz unkompliziert mit Menschen auf der Straße, egal wo, sie begegne und mit ihnen über den Glauben reden kann. Es ist so leicht wie in keiner anderen Zeit des Jahres. Man kommt sofort mit ihnen ins Gespräch. Und gestern Mittag hatte ich zwei an der Tür stehen, die diese Botschaft nicht glauben. Und ich sagte, wie schade, dass sie nicht an Jesus Christus, den wir jetzt bald an Weihnachten feiern, dass sie an ihn nicht glauben können. Ja, wir können auch nicht glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Wie schade. Sie studieren die Schrift und sind doch geblendet. Geblendet, weil sie einer Irrlehre Raum gegeben haben. Weil sie das Wort Gottes verfälscht haben. Umso größer und umso begeisterter müssten doch wir sein, die wir die Bibel lesen dürfen und können, die Botschaft verstehen, glauben, aber dann auch weitergeben. Bei Jesus zweite Kommen, Advent, die Wartezeit, wenn er wiederkommt, wird er tun, was in Vers 2b und 3 steht. Und da heißt, an einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleider und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde. Und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Wenn er wiederkommt, wird er Gericht über die Ungläubige kommen lassen. Dies wird ein Tag der Vergeltung Gottes sein. Und er wird auch Israel trösten, weil es in den Jahren davor zu großer Bedrängnis, ja Schwierigkeiten, ja Trübsal erlebt hat. Der Unglaube des Menschen ist wie ein Gefängnis. Und die Sünde ist die Macht, die mich festhält in diesem Gefängnis, wenn ich nicht umkehre. Da muss erst ein Stärkerer kommen und die Tür öffnen. Ja, Christus ist gekommen als Retter der Welt. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das ist das, was wir feiern dürfen. Jesus Christus ist gekommen und er steht heute hier in diesem Raum vor dir und klopft an deine Herzenstür. Er möchte dich berühren. Er möchte dich fragen, machst du die Herzenstür auf? Er klopft an. Lässt du zu, dass er zu dir reden darf? Lässt du zu, dass er dein Herz öffnet? Oder dass du ihm dein Herz öffnest. Deshalb, wenn man merkt, dass man einfach nicht glauben kann oder vielleicht in Zweifel steckt oder vielleicht Probleme hat, dann hilft nur eins, nämlich das ehrliche Gebet. Herr, du siehst, dass ich in Probleme stecke. Du siehst, dass ich nicht glauben kann. Ich bin darin gefangen. Aber du bist meine einzige Hoffnung. Komm und mach mich frei. Und er wird es tun. Jesus Christus wird es tun. Von dem es heißt, er bringt den Gefangenen die Freiheit. Den Gebundenen, dass sie frei und lebendig sein können. Gestern Abend sagte der Nachbar, mit dem wir uns noch länger unterhalten haben, nach der lebendigen Adventskalender-Andacht, standen wir dann auch im kleinen Kreis, und er sagte, ich würde so gerne glauben wollen. Ich würde so gerne glauben wollen, aber ich kann es einfach mit meinem Kopf nicht glauben. So wie ihr hier singen könnt, so wie ihr die Botschaft annimmt, das fehlt mir. Und ich wünsche mir so sehr, dass er einfach beten könnte. Beten könnte, dass Gott in sein Leben einzieht. Beten könnte und er sich auf den Glauben einlassen könnte und erfahren könnte, dass Jesus Christus der Messias ist, der Retter der Welt. Er ist gekommen, um uns zu befreien. Ich möchte weiter auf die Verse 8 und 9 oder 4 bis 9 eingehen. Und da heißt es im Text, dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen. Und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl die vom Krieg zerstörten Städten wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Fremde werden euch dienen. Sie werden eure Herden versorgen, eure Felder pflügen und eure Weingärten bestellen. Ihr werdet Priester des Herrn heißen, Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen. Ihr werdet euch von den Reichtümern der Völker ernähren und euch mit ihren Herrlichkeit schmücken. Statt doppelten Scham und Schande tragen zu müssen, werdet ihr über euer Teil jubeln. Denn den doppelten Anteil eures Landes werdet ihr erben. Und euch wird ewige Freude zuteil. Denn ich, der Herr, liebe die Gerechtigkeit. Ich hasse den auf krummen Wegen erschlichenen Raub. Ich belohne mein Volk in Treue und werde einen ewigen Bund mit ihm schließen. Ihre Nachkommen sollen unter den Nationen berühmt sein und ihre Kinder unter den Völkern. Jeder, der sie sieht, soll anerkennen müssen, dass sie ein vom Herrn gesegnetes Volk sind. Die Verse 4 bis 9 sprechen davon, nachdem der Messias zum zweiten Mal gekommen ist. Wird Israel die alte Trümmer, ja ihre zerstörten Städte wieder aufbauen? Selbst jene Städte, die lange vorher zerstört wurden. Israel wird so hoch geachtet werden von allen Völkern, dass selbst die Heiden sich zu ihm halten oder und auch die Äcker und die Schafen hüten werden, so wie es hier im Text steht. Und in den Versen 6 bis 7 heißt es, auf jeden Fall wird dann Israel ein priesterliches Volk sein. Und nach all der Not viele Freunde haben. Und hier heißt es, als ein Volk von Priestern wird jeder Einzelne den Herrn kennen und zu ihm Zutritt haben. Sie werden sich bei ihm für andere einsetzen, so wie es sein hätte sollen im Alten Testament. Dass das Volk Israel hatte eine Aufgabe, ein Licht für die Welt zu sein und die Menschen und alle Völker auf Gott hinzuweisen. Dies alles wird noch in der Zukunft passieren, wenn Jesus kommt um sein Volk. Ja, hier spricht es sogar von der Braut. Die Gemeinde ist damit auch mit eingeschlossen, abzuholen. Das wird geschehen. Geschehen im tausendjährigen Reich. Und das wird sich erfüllen. Und die Verse 8 und 9 erwähnen auch den ewigen Bund, den neuen Bund, von dem wir in Jeremia 31 lesen, der da beschrieben ist, was stattfinden wird. dass Gott einen neuen Bund in Jesus Christus durch sein Kommen, durch sein Sterben und durch seine Auferstehung bereits geschlossen hat. Er hat diesen Weg ermöglicht und frei gemacht, damit wir glauben können. Auch davon mehr in Hebräer Kapitel 10. Jesaja spricht hier von den Nachkommen und Angehörigen des Volkes Israels. Und dann lesen wir auch in Vers 10 und 11: Ich will mich sehr im Herrn freuen. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln, denn er hat mich die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Raube der Gerechtigkeit gekleidet. Ich bin wie ein Bräutigam, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde, wie eine Braut, die sich ihren Schmuck angelegt hat. Gott, der Herr, wird den Völkern der Welt seine Gerechtigkeit und seinen Ruhm offenbaren, wie die Erde Gewächse hervorbringt und ein Garten seine Pflanzen wachsen lässt. Das wird eintreten. Jesaja spricht hier im Namen der Angehörigen des Überrestes, die aus der babylonischen Gefangenschaft kamen. Heil und Gerechtigkeit werden wie Kleider betrachtet, die die Menschen tragen. Die Israeliten werden also Menschen sein, die durch das Heil und die Gerechtigkeit gekennzeichnet sind. Ihre Freude ist wie ein Bräutigam, der auf seine Braut wartet. Auch hier sehen wir Parallelen zum Neuen Testament, wo Jesus der Bräutigam ist und er wartet auf die Braut. Und wenn er wiederkommt, das zweite Mal, dann wird er die Braut empfangen. Die Frage ist, und damit möchte ich schließen, bist du bereit? Bist du bereit, wenn Jesus wiederkommt, die Braut zu empfangen? Bist du bereit, wenn Jesus Christus heute wiederkommt? Lasst uns beten.